Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast beziehungsweise zum Podcast von Claudia Rahlmeier und meiner Wenigkeit zum Thema Preiskalkulation. Hallo Claudia.
Hi Nicole, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch sehr. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir machen diese Folgen, weil, also ich finde es für mich auch total spannend, mit dir mal darüber zu sprechen. Macht man ja sonst nicht. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Preiskalkulation ist natürlich ein sehr breit gefächertes Thema, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Ich habe dir ja so mein Brainstorming geschickt und du siehst ja, was das für ein Kauderwelsch eigentlich ist, was ich geschickt habe.
Es war mir sehr sympathisch, als ich es gelesen habe, muss ich sagen.
Sehr gut. Also hast du erstmal gemerkt, dass die Schick überhaupt keinen Plan hat, von dem, was sie da erzählen will.
Oder wir beide keinen Plan. Nein, aber ich glaube, wir hangeln uns als gut mal entlang und wir beide haben da einfach wahnsinnig viel Erfahrung, die wir mitbringen, an was man alles denken muss, auch wenn wir jetzt keine Kalkulation vorrechnen, ist das, was wir da in der Vergangenheit für uns gelernt haben, einfach für ganz viele, denke ich mal, schon interessant und wichtig.
Genau, super. Wir fangen erstmal an mit Einstieg ins Nebengewerbe. Ich habe ja in dem Podcast schon gesagt, was man da alles beachten muss. Deswegen greifen wir das jetzt nicht wieder alles auf. Aber so ein bisschen zum Thema Preisfindung und Kalkulation. Wie bist du rangegangen, als du nebengewerblich mit der Fotografie angefangen hast?
Also bei mir ist das mit den Preisen so entstanden, wie heute alle wahrscheinlich sagen würden, oh Gott, nein, man kann doch nicht für 50 Euro oder 80 Euro Fotoshootings anbieten. Aber tatsächlich habe ich das damals gemacht, weil ich hatte ja selber auch überhaupt gar keinen Plan. Und ich habe mir erstmal einen Preis ausgedacht, der wirklich bei 50 oder 80 Euro, ich glaube, er war mal kurzzeitig bei 50, ist dann auf 80 raufgegangen mit weiß ich nicht wie viel Bildern. Ich könnte das bestimmt alles mal raussuchen. Und ich war aber damit auch erstmal, was heißt ganz happy. Ich hatte ja keinen Vergleich. Man muss vielleicht dazu sagen, als ich das angefangen habe, gab es auch eigentlich noch nicht so viele andere Fotografen. Zumindest kannte man eigentlich niemand. Social Media war noch nicht so groß. Der ganze Bereich war noch nicht so groß. Das heißt, man hatte gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu vergleichen jetzt. Aber für mich war der Preis erstmal okay. Für mich war es erstmal eine wahnsinnige Ehre, dass mich jemand bezahlen möchte dafür, dass ich Fotos mache. Ja, und so hat das dann angefangen und ich habe erstmal für nichts gearbeitet und dann ist dieses Gefühl für Preise, das Gefühl für den Wert von dem, was ich da biete, das ist alles erst mit der Zeit gewachsen, als natürlich auch meine Fähigkeit auch gewachsen ist, meine Erfahrung gewachsen ist und ich halt mit jedem Shooting sicherer geworden bin und mir meinen Kundenstamm und meine zufriedenen Kunden dann aufgebaut habe. Also ich bin da wirklich so ganz reingefallen und mein Papa hat damals schon immer gesagt, Claudia, wie viele Shootings musst du denn jetzt im Monat machen, damit du davon irgendwann leben kannst? Und ich habe immer gesagt, da komm, geh weg. Keine Ahnung. So bin ich da reingerutscht.
Ja, ich finde es lustig, weil ich hätte, wenn mir jetzt irgendeiner diesen Dialog erzählt hat, wer hätte ich als letztes an dich gedacht? Ich hätte gedacht, du bist schon voll so als Businessfrau da reingestartet, schon so direkt kalkuliert, weiß nicht, 300 Euro pro Shooting oder so. Ich halte dich immer für so super business-professionell, aber hätte ich mich jetzt auch vertan. Macht dich jetzt aber sehr sympathisch. Bei mir war es ja genauso. Und ich hatte aber tatsächlich schon irgendwie so den Gedanken, wie dein Papa. Ich wusste, okay, ich muss Mehrwertsteuer zahlen. Ich wusste, was ich ungefähr an monatlichen Kosten habe. Ich habe dann mal so grob gerechnet, was kostet mich die Krankenversicherung. Ich bin ja privat versichert mit so einem kleinen selbstständigen Tarif, was für mich halt einfach viel billiger war. Und dann habe ich gesagt, so gut, so ungefähr 100 Euro am Tag musst verdienen. So. Und da war mir dann schon klar, dass wenn ich, weiß ich, einen Tag mal vielleicht 300 Euro verdiene oder am nächsten Tag dann vielleicht mal nichts. So bin ich da dran gegangen. Vollkommen naiv auch, ne, weil mit 3000 Euro kommst du ja nun brutto auch nicht wirklich weit als Selbstständiger.
Ja.
Aber das, ja, so war das bei mir. Und mein Mann sagt ja heute noch, du bist damals losgezogen und hast noch Geld bezahlt, weil ich auch immer alle Bilder mit drin, ne? Das war so, was ich total geil fand, zum Fotografen gehen und alle Bilder bekommen. Ich muss mich nicht aussuchen. Und da ich die Bilder nicht bearbeitet habe, war das für mich okay. Der Kunde hat alle Bilder bekommen. Das heißt, ich habe auch 0, gar nichts an irgendwelchen Nachbestellungen verdient. Und
okay.
Heute weiß ich halt, dass das kein Konzept ist, was funktioniert. Ne?
Ja, es gibt einige Fotografen, die damit arbeiten. Viele gehen aber daran dann auch kaputt, weil das sich halt am Ende hinten meistens nicht rechnet unterm Strich. Und man sich dann doch irgendwie totackert für das Geld, was man braucht.
Oder du musst es halt entsprechend teuer machen. Ne? Nur ich war ja billig und habe noch All-In gegeben und dann ist es halt...
Ja, genau, das meine ich.
Ja, falsche Kombination.
Ja, das ist... Ja, genau. Ich hatte natürlich schon immer die Option mit dem On-Top verkaufen. Aber mei, da war damals auch ein Bild bei 5 Euro. Aber darf man gar nicht laut sagen. Aber es ist natürlich, dann hat sich das auch geändert. Also nachdem ich mit diesen, ich sage jetzt mal, ganz krass Billigpreisen da angefangen habe. Nein, stopp, was ich vielleicht noch einwerfen muss, ich habe mich ja nicht von heute auf morgen komplett selbstständig gemacht, sondern ich war erst noch im Angestelltenverhältnis und habe da meine Stundenzahl runtergeschraubt und habe dann von meinem Hauptjob von 5 Tage auf 3 Tage auf einen Tag irgendwie so quasi reduziert und immer die Reduzierung vorgenommen, wenn ich gesehen habe, okay, es hält sich finanziell die Waage, also ich kann mein Gehalt, sage ich jetzt mal, ausgleichen mit dem, was ich selbstständig reinbringe. Und dann war ich irgendwo an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mehr Zeit investieren, damit ich eben noch mehr Geld rausholen kann und habe dann immer mehr diese Zeit reduziert. Also ich hatte natürlich schon ein bisschen den Blick, was kommt denn da schon rein, aber trotzdem zu nicht akzeptablen Preisen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt hier einen Cut machen, weil ich, um jetzt mehr Geld zu verdienen, muss ich mehr Zeit investieren. Also so bin ich da erstmal rangegangen und habe mich ja dann komplett selbstständig gemacht damit. Und dann habe ich mich erstmal, ich habe für mich oder beziehungsweise damals auch noch mit meiner lieben Kollegin Friederike Scheid, die ja nicht mehr im Business ist, habe ich eine relativ große Marktanalyse gemacht. Kurzer Fun-Fact, Friederike Scheid habe ich in Solingen kennengelernt.
Sehr gut. Genau. Solingen ist ein guter Ort, um Bekanntschaft zu schließen.
Genau. Und da haben wir eine Marktanalyse gemacht und haben geguckt, also nicht nur regional, weil sie kommt aus NRW, Düsseldorf und ich bin ja hier aus München und haben mal so grob geguckt, wer denn wo so was nimmt und haben uns dann erstmal daran orientiert. Kennst du das, dass man sich dann auch einfach mal so an den Kollegen irgendwie orientiert?
Ich habe ja gesagt, dieser Podcast ist total freundlich formuliert. So, ich könnte dir jetzt sagen, dass ich die Preise ja weit vor meinen Kollegen hier regional gemacht habe und diese Preise tatsächlich immer wieder auf anderen Seiten finde, aber tatsächlich halte ich das für Zufall. Also ich glaube nicht, am Anfang habe ich natürlich mal gedacht, ach komisch, ne? Da ist jetzt ein neuer Fotograf und man kommt da durch Zufall mal auf die Seite und der hat genau die gleichen Pakete und Preise. Aber inzwischen, glaube ich, ist das einfach so, dass dieser goldene Schnitt, da bietet der eine mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ähnelt sich ja alles sehr, ne?
Ja, weißt du, was nur schwierig ist? Entschuldigung, wenn Rechtschreibfehler in Preislisten übernommen werden.
Das habe ich noch nie gehabt.
Ja, ich schon. Aber nur ein kurzer Fact am Rande.
Nee, ich hatte auch schon Texte, die kopiert wurden und wirklich minimals umgeändert wurden, aber das hatte mit den Preisen nichts zu tun. Und ich bin da auch echt, bin da total locker. Ne? Weißt du, was ich damals gemacht habe? Ich habe meine Texte dann wieder geändert, damit keiner denkt, dass ich die abgeschrieben habe. Und natürlich orientiert man sich ja auch, ne? Und denkt mal so, okay, wie mache ich denn was? Und nur dann macht man es so, wie du sagst. Man guckt sich mal an, vielleicht so 10 Kollegen. Was nehmen die denn? Weil man will sich ja auch nicht so verkaufen, wenn alle 300 Euro nehmen und ich nehme 50, dann mache ich auch irgendwo so ein bisschen den ganzen Markt kaputt. Mache ich mir auch keine Freunde. Wenn ich natürlich jetzt ganz neu ins Business einsteige und nicht mal Mehrwertsteuer zahle und ich nehme dann mit kleinster Ausrüstung einen doppelten Preis wie meine erfahrene Kollegin, macht es halt auch wenig Sinn. Ne? Man muss sich da so ein bisschen orientieren.
Definitiv. Und ich würde jetzt vielleicht auch meinen Weg und auch wenn der deiner so sehr ähnlich auch meinem ist, nicht unbedingt allen empfehlen. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der hier wichtig ist. Also wir erzählen jetzt zwar, wie es so bei uns gelaufen ist, aber vielleicht würde ich rückwirkend vielleicht auch etwas anders an die Sache rangehen.
Mhm.
Und mir schon anschauen, Richtung Preiskalkulation, worüber wir eigentlich sprechen wollen, dass es schon sinnvoll ist, sich vorher etwas gezielter Gedanken zu machen. Na klar kann man, wenn man guckt, was so die Leute im Umkreis oder die Fotografen im Umkreis nehmen, dann kann man natürlich im Prinzip nicht ganz so falsch liegen, na, weil man irgendwo einen Mittelwert am Ende hat. Aber natürlich ist es nicht auf deine persönlichen Ausgaben, Einnahmen hochgerechnet. Und das ist ja das, was einfach am Ende wichtig ist, dass jeder selber als Fotograf unterm Strich mit einem Plus rausgeht und auch damit einem guten Gefühl, weil sonst wird es auch irgendwann frustrierend.
Genau. Ja, also im Endeffekt musst du ja bei der Preiskalkulation auch im Nebengewerbe schon so ein bisschen anfangen und auch ausrechnen, wie lange brauche ich für so ein Shooting. Also das finde ich egal, ne, dass du dir, weil ich finde, man kann sich unheimlich vertun. Das gilt ja einmal für die Shootings, aber auch für die Bearbeitung der Fotos, dass man sich mal mit der Stoppuhr hinsetzt oder dass man sich mal genau aufschreibt, ich sag mal, bei 10 Pferdeshootings, wie lang fahre ich, wie lang ist der Fahrtweg, bekomme ja ein Kilometergeld, aber meistens, ich habe zum Beispiel angefangen zu sagen, ab 20 oder 30 Minuten Fahrt berechne ich zu der Kilometerpauschale auch die Zeit, die ich im Auto sitze, weil wenn ich irgendwo 2 Stunden hinfahren muss, habe ich 2 Stunden im Auto gesessen, dann nehme ich dann auch eine variable Pauschale, je nach Auftragsumfang. So, aber dass man halt mal sagt, okay, im Schnitt, wenn wir sind meine Shootings 2 Stunden lang, aber wie lange brauche ich eigentlich wirklich? Vielleicht mal so im Schnitt die Fahrzeit noch dazu rechnen, die Vorbereitung, das Vorgespräch, die Nachbearbeitung, also quasi bis der Kunde seine Auswahl hat und die Zeit, die ich für diese Inklusivbilder an der Bearbeitung ja schon sitze, weil das ist ja alles, was er für den Shootingpreis bekommt. Und da denkt man immer so, naja, 2 Stunden Shooting, nehme ich 500 Euro, super Stundenlohn, ja, aber wenn du das mal alles ausrechnest, dann ist da gar nicht mehr so viel, ne, dass man da...
Nee. Genau. Gar nicht, wenn du das auf die Zeit runterrechnest und das vergessen wirklich ganz viele. Ich habe das auch oft in den Coachings, dass ich dann einfach mal runterrechne, dass du pro Shooting wahrscheinlich einfach mal mindestens 4 oder 5 Stunden brauchst. Sagen wir mit Kommunikation, mit Vorbereitung, wie du sagst, mit Shooting, Tasche packen, das gehört ja auch dazu, dass du, das machst du zwar nicht direkt ganz vor jedem Shooting, aber du musst ja immer schauen, dass einfach alles vorbereitet ist. Du musst deine Akkus laden und, und. Die Bildbearbeitung, je nachdem, wie viel Zeit investiere ich da, das Rechnungen schreiben, die Kundendatenpflege. Das ist ja schon viel, was man vielleicht so nebenbei an so einem Arbeitstag macht und jede einzelne Aufgabe nicht ins Gewicht fällt. Aber du hast vollkommen recht, das habe ich auch gemacht, dass ich wirklich die Zeit getrackt habe, wie lange brauche ich pro Shooting und ich müsste es wieder mal machen. einen aktuellen Stand zu haben, weil man verändert sich dahingehend auch, ehrlich gesagt. Und ich finde es für mich selber total interessant, wie lange brauche ich denn jetzt pro Auftrag? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Und ich habe ja schon mal gesagt, meine Wichtigkeit, du schimpfst ja immer mit mir, dass ich zu preiswert bin und du hast auch recht. Aber bei mir ist es ja tatsächlich so, schon 100-mal gesagt, dass ich aus diesen Privatshootings, das ist nur ein geringer Teil meiner Einkünfte. Sonst könnte ich diese Preise nicht halten. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, wenn ich sehe, was hier so regional in meinem Bereich ist, es wäre schwer. Wirklich schwer. Also die privaten Shootings, wert, das wird immer weniger im Moment. Und ich habe ja eher noch Steckenpferd Hund als Pferd. Und es ist, also gerade dieses Jahr ist die Auftragslage so mau. Weihnachten war noch total viel. Und deswegen sage ich, selbst wenn ich jetzt, also ich glaube sogar, wenn ich das jetzt anheben würde, dann würde es noch weniger werden. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, dass das halt nicht das ist, wovon ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt jeden Monat 20 Privatshootings haben, um über die Runden zu kommen, weil ich könnte da definitiv nicht von leben. Dann müsste ich mir was anderes überlegen.
Ja, also nur von reinen Privatkundenshootings, also ich glaube, ich kann es dir gar nicht sagen, ob ich irgendwie davon leben könnte, weil ich habe es nie versucht, rein von den Privatkundenshootings zu leben. Man würde das vielleicht nochmal anders aufziehen und natürlich nochmal gezielter Werbung machen. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, das würde überhaupt jetzt gar nicht gehen, also weil ich keinen Erfahrungswert habe. Aber bei mir war zum Beispiel schon immer wichtig, dass ich mehrere Säulen habe. Und das war von Anfang an, wollte ich das. Ich wollte nicht nur die Privatkundenshootings, ich wollte nicht nur Firmenshootings, nicht nur Bildverkauf, sondern ich wollte da ein gutes Gesamtpaket haben, damit, wenn mir davon was wegbricht, ich eben nicht die A-Karte gezogen habe, sondern dann einfach sagen kann, okay, dann muss ich jetzt mit den anderen Säulen eben das auffangen und bin dann halt nicht ganz blank.
Mhm. Ja, ja, genau. Wenn man es aber so wie du macht mit dem Nebengewerbe, ist natürlich der super beste Fall, ne? Dass man sagt, man verdient das erstmal so nebenbei. Und wenn man merkt, man ist so wieder an einem Punkt, wo man auch die Selbstständigkeit, also das Gewerbe nicht weiter ausbauen kann wegen dem Hauptjob und man hat die Möglichkeit zu reduzieren, dann kann man da ja super arbeiten. Und dann fällst du ja nicht so plump weg, ne? Bei mir war das ja so viel zu früh und ich habe auch nicht lange sparen können, weil man kann ja am Anfang das Nebengewerbegeld vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Seite legen, um auf sein Equipment zu sparen, sich was anzuschaffen und dann hat man am Anfang nicht so viele Kosten an Neuanschaffung. Kannst du ja auch, ne, wenn du dann in die Selbstständigkeit gehst.
Ja, 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 auch genau, man kann es natürlich ein bisschen stückweise machen, wenn man ja sich aus dem Nebengewerbe daraus entwickelt.
Ja, genau. Okay, also halt mal fest, ne? Nebengewerbe kann man so machen wie wir, muss man aber nicht unbedingt. Ist schöner, wenn man vorher ein bisschen guckt, was ist so marktüblich. Genau, aber dass man eben auch fair und ehrlich mit sich selber umgeht und nicht sagt, ach naja, ne, ich nehme jetzt mal 500 €, kann man natürlich machen, ne? Aber man muss einfach auch ein bisschen sehen, was habe ich für eine Technik, was habe ich für Kosten.
Was habe ich für eine Erfahrung?
Erfahrung, ganz genau. Ist nämlich das Allerwichtigste, weil das muss auch bezahlt werden.
Ne? Richtig, und da müssen wir dann später auch nochmal einen ganz großen Punkt draus machen, weil da brennt mir einiges auf dem Herzen.
Ja, das machen wir. Okay, dann haben wir als Nächstes, also wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, muss einem natürlich klar sein, muss man vielleicht im Vorfeld ein bisschen erstmal gucken, also wenn man das sagt, okay, ich will in die Selbstständigkeit, was ist wichtig für mich? Finde ich es halt unheimlich wichtig, neben Ding, dass man mal überlegt, was muss ich denn monatlich verdienen? Ne? Also bei mir war es halt so, ich hatte vorher einen festen Job und habe, weiß nicht, 2.000 € netto verdient und da wusste ich, da komme ich gut mit klar, aber da kommen ja noch weitere Kosten auf mich zu. Aber ich wusste dann ungefähr, ich brauche im Monat schon alleine, weiß nicht, 2.000 € netto als Gewinn für mich, der ja noch nicht versteuert ist, logischerweise, um überhaupt meine Kosten zu bezahlen. So.
Ja. Und da vergisst man, glaube ich, viele Punkte, die da alle dazu, also da dazugehören, dass man wirklich alle Kosten sich erstmal sammelt, die man so hat. Und das sind Fixkosten sowie auch variable Kosten. Und das sind auch nicht nur Firmenkosten, sondern das ist ja auch, will ich in Urlaub oder was, keine Ahnung, möchte ich für ein Auto fahren oder, also das sind ja auch wirklich deine persönlichen Ausgaben.
Genau.
Weil du musst ja am Ende, wenn du dich selbstständig machst, von deinem Geld, das da rumkommt, ja alles bezahlen.
Mhm. Genau. Ja.
Und das darf man nicht so ganz vergessen, finde ich. Also, ja.
Ja, es muss passen.
Genau, wenn ich persönlich vielleicht 3-mal im Jahr in Urlaub fliegen will, dann sieht meine Kalkulation vielleicht anders aus, wie jemand, der sagt, er fliegt nicht in Urlaub.
Oder hat einen reichen Mann zu Hause.
Oder,
mein Lieblingsbusinessplan, den ich ja immer gerne geschrieben hätte. Mein Mann verdient genug, ist egal, wie viele Shootings ich brauche.
Ja, es hat bei mir jetzt auch nicht so funktioniert.
Blöd, sehr blöd. Aber da, klar, muss man alles berücksichtigen. Und was auch, glaube ich, oft vergessen wird, ist halt, dass einfach wahnsinnig teure Technik dahinter steckt, die kaputt gehen kann. Ja. Also ich weiß nicht, du guckst wahrscheinlich genauso viel wie ich nach Objektiven, die man sich kaufen kann. Wann kommt die neue Nikon? Und das kostet unfassbar viel Geld. Und wenn man dann nicht Rücklagen bildet, auch dafür, nicht nur privat, sondern auch schon fürs Geschäft, ja, dann...
Ja, und du weißt auch selber, dass du gefühlt eigentlich alle 4 Jahre auch dir nach einem neuen Laptop, Rechner, wie auch immer, umschauen kannst, weil gefühlt die ganze Technik rundherum besser wird und die Leistungen von den Dingern nicht mehr reichen. Also ich bin jetzt hier wieder langsam relativ knapp mit der Leistung von meinem MacBook und das ist halt jetzt eigentlich noch nicht so alt.
Ja.
Sowas kommt halt dann doch immer wieder mal daher und dann will man sich auch in anderen Dingen vielleicht mal überlegen. Man holt sich jetzt einen besseren Bildschirm, man holt sich vielleicht ein Grafiktablett. Das sind alles ja auch Sachen, die man vielleicht am Anfang noch nicht hat. Das juckt aber irgendwann dann. Irgendwann will man sowas auch und will einfach auch angenehmer, komfortabler arbeiten. Und auch für diese Sachen sollte man schon schauen, dass man sich vielleicht einfach was auf die Seite legt. Das heißt, neben dem normalen Sparen vielleicht auch einen Sparen für zukünftige Anschaffungen rund ums Business.
Genau, die man dann möglichst auch vielleicht zum Jahresende peilt, ne? Wenn man sieht,
Ja.
okay, man hat dieses Jahr zu viel verdient. Also ich würde sogar fast sagen, das sind so eine Kalkulation, wenn man sich die Kalkulation schreibt, neben den Sachen, die man für sich privat als Gehalt ja quasi entnimmt, ne? Nur nie vergessen, wenn ihr die 2.000 € rausnimmt, ihr müsst die halt noch versteuern. Wenn ihr die, also quasi die Mehrwertsteuer rechne ich jetzt immer so als durchlaufend Posten.
Ja, die ist schon weg.
Genau, die ist schon weg, aber ihr müsst halt berücksichtigen, dass ihr eventuell noch Gewerbesteuer oder Einkommensteuer dafür von zahlen müsst. Man kann immer so grob, würde ich sagen, immer noch mal 20% wegrechnen. Ne? Das heißt, wenn ihr euch 2.000 € rausnehmt, dann müsst ihr für diese 2.000 € auch einfach Steuern noch bezahlen. Na, das ist so. Das heißt, die müsst ihr euch auch ein bisschen auf Seite legen und eigentlich müsste man, wenn man ehrlich ist, für den Fotografenjob zwischen 300 und 500 € sich aufs Geschäftskonto legen, wo man mal wieder für die nächste Kamera spart. Wäre vielleicht nicht im Monat, aber also weiß ich nicht. So 2.000 € musst du dir im Jahr eigentlich weglegen, finde ich.
Ja,
So.
also mindestens würde ich jetzt mal sagen, ja.
Ja. Und das muss man auch zumindest nach ein paar Jahren, vielleicht nicht in den ersten zwei, drei, wo man gerade frisch hat, aber muss man dann auf jeden Fall anfangen mit einzukalkulieren.
Definitiv.
So, kurze Unterbrechung wegen dem Baby. Jetzt geht's weiter. Ich hatte im Vorfeld mal so überlegt, wie ich da mit meinen Shootings und meiner Rechnung rausgekommen bin. Wenn man sich jetzt überlegt, man möchte diese 3.000 € im Monat und ihr habt jetzt zum Beispiel 10 Shootings im Monat und ihr rechnet mit einem Stundenlohn am Anfang von 100 € und ihr sagt, für mein Shooting brauche ich 3 Stunden, da muss ich 300 € nehmen, grob, ne? Kann man ja machen, wie man will. Dann muss man sich halt auch vor Augen führen, dass man am Monatsende, wenn man überhaupt am Anfang 10 Leute findet, die 300 € für ein Shooting bereit sind zu bezahlen, 300 € ist viel Geld, muss man einfach sagen, dass ihr dann am Monatsende 3.000 € brutto habt. Und das ist einfach wenig. Das ist total wenig, wenn man überlegt, was da noch alles runter muss. Und das habe ich ja eben schon gesagt, ne? Wenn wir dann bei unseren 2.000 € Lebenshaltungskosten sind oder Fixkosten, die wir brauchen, dann langt es hinten und vorne nicht.
Hin und vor nicht. Nee. Also das, und das hört sich jetzt, glaube ich, wahnsinnig viel an, wenn man überlegt, man nimmt 300 €, was in der Regel jemand, der anfängt, gut, heutzutage nimmt man gern gleich mal 500 €, aber ich habe nicht gleich 300 € genommen, dafür hätte ich mich auch gar nicht bereit gefühlt. Also da ist heute sehr viel mehr Selbstbewusstsein von Anfang an bei vielen da. Ich finde 10 Shootings, 300 € für in einem Monat, hört sich schon viel an. Die musst du erstmal verkauft bekommen und hast am Ende aber eigentlich zu wenig, was übrig bleibt. Kurze Zwischenfrage, würdest du heute noch mal starten wollen?
Also ich wüsste, wie es geht. Also wirklich, ich würde mir zutrauen, auch morgen ein Studio irgendwo anzumieten und das mit 3 Angestellten ans Laufen zu kriegen. Ich hätte aber keinen Bock drauf. Aber ich würde nicht nur Tiere fotografieren, definitiv nicht. Und ich müsste auch Sachen machen, die mir vielleicht nicht so liegen oder die ich auch ja aus einem Grund abgegeben habe. Es gab ja einen Grund dafür, dass ich das nicht mehr mache. Und ich denke aber, ich wüsste, wie es geht. Aber reine Tierfotografie selbstständig, wissen wir auch, dass es super schwierig ist, weil es einfach unheimlich wenige machen. Dann braucht es ein gutes Konzept und mehr als 10 Shootings im Monat, 300 €. Du hast Wettermonate, da ist einfach, ne? Sag doch mal, du bist Pferdefotografen, du willst 10 Leute finden, die ihr Pferd für 300 € fotografieren lassen. Selbst wenn du die Erfahrung und das Equipment hast, dann hast du mal im Sommer gerne 2 Wochen 40 Grad, wo du kaum Pferde fotografieren kannst und 2 Wochen hast du Dauerregen. So, und wenn du dann so wie ich ein schön Wetterfotograf bist, nee, aber es ist ja so, ne? Dann schiebst du die Dinger vielleicht hin und her, dann ist mal einer krank, dann ist es schwierig. Ist wirklich schwierig.
Ja, also wenn du wirklich nur Privatkundenshootings machst für den Preis, dann machst du dich mit Sicherheit auf Dauer kaputt. Also das ist sonst nicht anders auszuhalten, weil ja.
Ja, ich muss jetzt auch noch meine Lanze brechen. Es gibt ja man sagt ja immer diese scheiß Billig-Aktion-Shootings. Nichtsdestotrotz ist das eine super Sache. Du kannst zum Beispiel an einen Stall fahren und du machst dann an einem Tag vielleicht mal 8 oder 10 Leute glücklich. Jeder davon zahlt 100 Euro. Und wenn du dann in der Summe, so kalkuliere ich das ja auch oft, sagst, okay, die Shootings kosten 100 Euro für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde. Und du hast aber dann laut deiner Kalkulation immer noch mal das Gleiche an Bildnachbestellungen, dann ist es für den Tag auch absolut fein. Man muss einfach gucken, welche Angebote fahre ich, was mache ich. Du musst ja gucken, wie das Geld reinkommt. Und für viele Leute, ja, ne, ist das einfach eine Hemmschwelle. Und da bist du dann halt gefordert zu sagen, was mache ich in meiner Preiskalkulation anders oder wie kann ich den Kunden was bieten, ne, und komme trotzdem am Ende auf das Geld, was ich brauche.
Definitiv. Und du musst ja auch bei diesen Shooting-Tagen oder Aktionstagen, egal ob das jetzt Hund, Pferd oder keine Ahnung, kleine Familienshootings sind, da musst du ja am Ende auch fast eher den Tagessatz nehmen und nicht das einzelne Shooting. Also finde ich. Weil das ist ja das, was bei dir am Ende übrig bleibt. Du sagst ja nicht, am Ende hast du ja die Summe des Ganzen, die bei dir landet. Natürlich hast du auch den Aufwand und vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation, aber an sich hast du ja nicht nur 100 Euro.
Ja.
Und dann ist es ja, wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, die Frage, was machst du halt noch? Machst nur diese Privatkundenshootings, dann wird es wahrscheinlich auch auf Dauer immer schwierig sein. Natürlich kann das auch funktionieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht geht. Ich bin froh, dass ich nicht nur diese eine Stütze habe quasi.
Würdest du denn jetzt nochmal anfangen wollen? Oder würdest du dir das zutrauen? Aus jetziger Sicht, würdest du nochmal bei null anfangen?
Ich glaube, ich hätte nicht mehr so den Elan.
Dich durchzubeißen?
Ja, mit allem dem, was ich jetzt einfach weiß, ich hätte, glaube ich, nicht mehr den Elan, da mich so durchzubeißen. Ich war einfach damals noch jünger und hatte gefühlt keine anderen Interessen. Und wenn ich jetzt so in meiner ganz jetzigen Situation starten würde, würde ich es gar nicht schaffen, weil ich würde die Zeit gar nicht aufbringen. Ich habe 24/7 gearbeitet und das habe ich so auch gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
Ja, das stimmt natürlich. Also als du mich eben gefragt hast, habe ich natürlich nicht an meine Kinder gedacht, sondern ich habe natürlich gedacht, ich starte da, wäre natürlich für mich jetzt auch überhaupt nicht mehr möglich, gar nicht.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass die Fotografie noch eine Sache ist, von der du leben und auch gut leben kannst. Du musst einfach gut aufgestellt sein und auch bereit sein, dann vielleicht wirklich zu sagen, okay, um davon leben zu können, brauche ich noch ein zweites Standbein.
Ja.
Schöne Familienshootings zum Beispiel.
Ja, auch sowas.
Ah, du machst es, ne? Oder? Machst du das?
Im ganz, ganz kleinen Rahmen. Ich habe hier so einen Kindergarten, den ich nett formuliert nicht mehr loswerde und den auch eigentlich nicht mehr loswerden möchte.
Okay, nee, das verstehe ich. Aber wie gesagt, also Familienshootings, da habe ich echt, bin ich brandmarktes Kind, aber anderes Thema. Okay, gut. Also das heißt, man muss wirklich schon großzügig planen, wenn man kalkuliert. Und ich finde, so wie wir es machen, sollte man es ja eben nicht machen, dass man sagt, okay, im Nebengewerbe nehme ich jetzt einen Fuffi dafür und jetzt mache ich mich morgen selbstständig und dann erhöht man die Preise auf einmal und nimmt dann auf einmal 300 Euro. Und dann müsst ihr halt überlegen, dass ihr die Leute, die ihr vorher angesprochen habt, vielleicht die auch ein bisschen aufs Portemonnaie gucken, mehr als andere, dass ihr die Kunden zum Beispiel nicht mitnimmt. Und ich hatte halt immer so einen total krassen Kundenpool und ich habe die immer mitgenommen. Also ich habe die teilweise heute noch und das ist nur gewesen, weil ich die Preise halt echt moderat angepasst habe. Also ich sag mal so im Schnitt, habe natürlich dieses Konzept umgestellt von alle Preise auf nur noch ein paar. Da habe ich auch einige verloren, weil das natürlich immer cool war, aber ich habe, weiß ich nicht, so ich würde sagen alle 2-3 Jahre so um 20 Euro die Pakete angehoben und das ist einfach nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Ich habe tatsächlich meistens jährlich eine Paketanpassung gemacht, weil ich habe nicht immer meine Preise erhöht. Ich habe oftmals einfach auch Leistung gekürzt.
Ja, habe ich natürlich auch. Da sprechen wir jetzt aber nicht drüber. Wenn meine armen Kunden das hören und denken, siehste, wusste ich doch, da waren letztes Jahr noch 3 Bilder dabei.
Ja, klar. Wenn wir jetzt hier drüber reden, reden wir hier drüber.
Ja, natürlich.
Also, stimmt. Ja, und ich habe auch viele mitgenommen, aber ich war dann auch irgendwo an dem Punkt, also gerade jetzt auch mit meinem Kleinen und mit der Familie, wo ich dann auch gesagt habe, Du sagst zwar, du verlierst viele Kunden, aber die Quintessenz ist ja, du brauchst auch nicht mehr so viele. Und ich finde, da muss jeder einfach wissen, wo er hin möchte. Und da gibt es auch keinen falsch und keinen richtig. Da muss es einfach die geben, die sagen, sie, keine Ahnung, wollen nur noch 5 Shootings im Monat machen und haben deswegen den Preis so und so hoch angesetzt. Und wenn das mit bei denen funktioniert, dann ist es super gut. Und dann gibt es die, die aber auch gerne viel fotografieren. Also ich wollte früher, für mich gab es nichts Tolleres als jeden Tag zu fotografieren. Also ich wollte, ich habe mich bewusst hingesetzt und gesagt, ich möchte nicht teurer werden, weil ich möchte diese vielen Shootings haben. Ich habe wenig Service dazu gehabt. Also ich, natürlich haben die immer sich wohlgefühlt bei mir, aber ich habe wenig Kontakt drumherum mit den Kunden gehabt. Ja, also die haben gebucht, ich bin da hingefahren, Shooting, Fotos abgeliefert, fertig. Und habe deswegen die Zeit für ein Shooting halt so weit runtergeschraubt wie möglich, somit auch den Preis gut einigermaßen halten können und ich wollte viel fotografieren. Und davon bin ich halt dann irgendwann jetzt auch weg, wo ich gesagt habe, ich möchte zwar viel fotografieren, aber ich möchte nicht mehr so viel für Privatkunden fotografieren. Ich möchte, dass es gemischt ist, ich möchte viel privat, viele Firmen und ich möchte auch meine mit meinen Teams, mit meinen Züchtern oder an coolen Locations das für mich umsetzen, was dann danach in den Bildverkauf geht.
Mhm, finde ich super. Ja, ich habe, siehst du, und ich habe das eigentlich so nicht geändert, sondern ich habe immer noch, dass ich sage, ich mache das ja genauso, ne? Ich sitze eben nicht stundenlang an den Bildern, an der Bildbearbeitung und deshalb kann ich es auch kleiner kalkulieren. Das ist ja halt super wichtig, dann eben diese Zeit mal zu kalkulieren. Ist so, wie du sagst, aber ich mache das ja auch mal noch super gerne. Und für mich war es total schwierig, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Da war ich vorher ja eine Zeit lang alleine und ich konnte halt auch arbeiten, wie ich wollte. Bis nachts in die Puppen und am Samstag und am Sonntag. Und der sagte dann irgendwann, sonntags ist tabu. Ist ja auch wieder so eine Sache, die so ein bisschen die Kalkulation mit einspielt. Wie viel bin ich denn bereit, am Anfang überhaupt zu gehen? Ne? Es gibt ja viele, also eine Freundin von mir ist auch gestartet und die sagte dann in einem anderen Bereich der Fotografie, also mehr als 20 Stunden und da muss dann schon ordentlich was rumkommen, sonst mache ich quasi, auf gut Deutsch drücke ich da gar keinen Auslöser für 100 Euro, was du für Preise hast. So, ist ja eine Einstellung, muss ja einfach, ne, so. Ich hätte das auch nicht gekonnt, ich habe mir das auch hart erarbeitet. Ich hätte davon geträumt, manchmal Urlaub zu machen, aber ich habe auch immer gerne Samstag, Sonntag gearbeitet. Und als mein Mann dann halt damals sagte, so jetzt ist Schluss, jetzt wird mal mindestens ein Tag am Wochenende gestrichen, da habe ich geschluckt. Heute, sage ich ja zu dir auch, ist ja, wenn du als Mutter, nimmt dir das ja auch alles so ein bisschen die Zeit mit deinen Kindern weg. Und du musst einfach gucken, dass das bisschen Zeit, was dir zum Arbeiten bleibt, ist ja bei uns gar nicht so wenig, wie wenn wir uns das mal aufschreiben würden, dass man das halt eben in gutes Geld umsetzt. So.
Ja.
Und da muss man dann wahrscheinlich mit der Familie dann auch nochmal wieder neu kalkulieren, wie man das kann, ne, wenn man am Anfang durchstarten will.
Ja, definitiv.
Ja, so, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was müssen wir eigentlich alles in unsere Kosten mit einrichten? Wir haben immer so grob über die privaten Kosten gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch ganz, macht einfach ein Excel-Sheet und schreibt euch mal die letzten 12 Monate auf, was ihr für Fixkosten habt. Und genau das Gleiche müsst ihr dann mal machen, wenn ihr die Zahlen abschätzen könnt, was euch alles andere kosten wird.
Ja, und als kleiner Tipp, es hilft da einfach mal die Kontoauszüge durchzugehen. Wirklich mal ein Jahr rückwirkend, weil dann kommt nämlich sowas wie, ach, da habe ich ja mal, weiß ich nicht, ADAC bezahlt und ach ja, einmal im Jahr kommt ja die Versicherung. An viele Kosten, finde ich, denkt man manchmal nicht im ersten Moment.
Das stimmt. Da gibt es doch bestimmt auch ganz coole Apps oder so, ne, die es vielleicht noch viel einfacher machen, diese Kalkulation zu fahren, genau.
Bestimmt, kann ich aber jetzt keine empfehlen, da bin ich noch oldschool.
Ja, ich hab sowas auch nicht, aber gibt es bestimmt. Ja. Genau, dann kommen nämlich die ganzen Kosten jetzt dazu, wenn ihr in die Selbstständigkeit geht, die euch euer Job kostet oder was ihr für Ausgaben im Kopf halten müsst, die ihr auch noch alle bezahlt, die kommen jetzt alle on top, da sprechen wir jetzt mal kurz drüber. Genau, fangen wir mal an mit den Steuern. Also klar, wenn ihr Kleingewerbe seid, ist es noch egal. Ich glaube, die Grenze lag bei 12,5, ich weiß es nicht.
22.500 inzwischen.
Ah, sie haben es hochgesetzt.
Von 17,5 auf 22,5.
Aber Umsatz, nicht Gewinn, oder?
Umsatz.
Ja, Umsatz, genau. Umsatz. Ich war jetzt bei Gewinn. Okay, gut, das kann sein.
Aber Gewinn also, gibt es nur die 6.000 Gewinn.
Oder so. Also ihr seht, da hört einfach die passende Folge dazu, da habe ich das genau recherchiert. Da weiß es noch genau. Also zumindest, denke ich mal, vielleicht jeder, der selbstständig ist, muss ja irgendwann in die Mehrwertsteuer rein.
Und sollte dann, ja auch das Ziel sein, sonst genau. Kommt der einfach auch nicht genug rum.
Genau, das heißt, ihr müsst euch die 20% eigentlich immer schon mal ad acta legen von jeder Einnahme. Natürlich könnt ihr eure Ausgaben gegenrechnen, aber sicher ist sicher. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr am Jahresende die Steuer macht und ans Finanzamt sagt, ja, tut mir leid, ich habe das Geld für euch jetzt auch alle schon ausgegeben. Das macht ihr euch gar keine Freunde. Genau, dann kommt je nach Region kommt ja noch und auch je nach Gewinn die Gewerbesteuer dazu, die wiederum dann die Einkommensteuer, falls ihr die bezahlen müsst, ein bisschen reduziert. Ne? Also Gewerbesteuer und Einkommensteuer, ich weiß gar nicht, kann man da irgendwie so grob was sagen? Ab so und so viel 1.000 Euro, das war auch relativ hoch, staffelt sich natürlich nach eurem Einkommen diese Abgabenhöhe der Einkommensteuer.
Aber ich weiß nicht. Wie meinst du? Also ich weiß, dass du gewisse Steuerfreibeträge hast bei der Gewerbesteuer.
Genau, und da kommt es ja auch immer darauf an, wie hoch ist der Hebesatz deiner Region. Aber ich überlege jetzt gerade, ob man so ein pauschal sagen kann, wenn man Gewerbesteuer und Einkommensteuer mal in einen Topf schmeißt. Weil es ist ja so, dass die Gewerbesteuer kannst du ja von der Einkommensteuer wieder abrechnen. Dass man so sagt, weiß nicht, für wie viel Prozent meines Gewinns muss ich mir zur Seite legen.
Boah, nee, das weiß ich nicht.
Ich würde sagen, ja, also ich habe jetzt hier gerade Google aufgemacht. Aber man muss fast sagen, 20% sollte man vielleicht auch noch mal wegtun. Aber wenn es natürlich sehr viel Gewinn ist, seid ihr dann auch schnell bei 40%.
Ja, aber du musst ja rechnen, du hast bei der Gewerbesteuer allein einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro.
Genau. Das war das eben, was ich gesagt habe, ab so und so viel. Das heißt, man muss es natürlich nicht wegtun, aber man sollte im Kopf behalten, dass wenn man gewisse positive Zahlen schreibt, dann schon anfängt, diese Steuer zu bezahlen.
Ja. Und was man vor allem beachten muss, ist, dass vielen nach 3 Jahren Selbstständigkeit den Leuten das Genick gebrochen wird, weil sie dann oft Mehrwertsteuerpflichtig werden und dann auch gewerbesteuerpflichtig. Und dann kommt nämlich das Finanzamt, so gefühlt bei der 3., 4. Steuererklärung und möchte dann fürs letzte Jahr die Nachzahlung haben und gleichzeitig aber auch die Vorauszahlung fürs laufende Jahr.
Genau, das ist super wichtig zu wissen, das weiß nämlich kein Mensch. Am Anfang zahlt ihr ja eben in anderen Intervallen, beziehungsweise ihr zahlt außer der Mehrwertsteuer nichts voraus. Und wenn ihr dann, mir ist das auch passiert, weiß nicht in welchem Jahr das war, aber ich bin dann auf einmal, ach das weiß ich noch, wir hatten da eine Wohnung vermietet. Und dann bin ich natürlich auf einmal in so einen riesen hohen Einkommen, hat ja ein viel höheres Einkommen auf einmal und habe damit einfach null gerechnet, dass ich auf einmal so eine riesen Einkommenssteuerzahlung habe. Und genau, das ist nämlich das, was Claudia sagt. Ihr zahlt die da, gebt die dann ja wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr ab und dann zahlt ihr oft fürs, also ich bin so spät mit meiner Steuer, ich hätte sie dann eigentlich fast für 3 Jahre bezahlen sollen. Und das war richtig übel. Und da habe ich auch gedacht, ganz dicke Backen gemacht und konnte dann, als ich dann schnell nachgereicht habe, das dann auch wieder nochmal ein bisschen runter reduzieren, weil es ja danach nicht so schlecht war, aber man muss es im Kopf haben.
Ja. Nächster Tipp, weil du sagst, wenn du die Steuererklärung so spät abgibst, ich persönlich versuche die Steuererklärung immer am besten im ersten Quartal des neuen Jahres fürs letzte Jahr abzuschließen. Aufgrund dessen, weil sich das sonst so ewig zieht. Das ist aber nur ein persönliches Ding von mir. Mhm. Ich zahle auch lieber gern mehr Steuern voraus und bekomme was zurück.
Ja.
Anstatt andersrum.
Zumal wichtig ist, dass ihr sie macht, weil dann habt ihr die Zahlen und dann, oder euer Steuerberater kann euch dann sagen, pass auf, ne, das Jahr ist gut oder schlecht, du musst noch was tätigen oder. Wenn man das so spät macht wie ich, meistens auf den letzten Drücker und das Finanzamt dann halt auch noch sehr lange braucht, dann ja, ist der Drops dann halt manchmal gelutscht. Genau.
Ja, also da würde ich echt empfehlen, dass man da immer ja, wenn es geht, irgendwie auf Zack ist, auch monatlich seine Kosten, seine Steuer, seine Buchhaltung einfach immer auch anguckt und schaut, okay, wie stehen denn meine Zahlen? Und auch immer, man hat eine BWA im Normalfall, man sieht das Vorjahr, man sieht, habe ich mich verbessert, habe ich mich verschlechtert? Da kann man ja auch schon mal abschätzen, so grob, ja, bin ich denn ungefähr gleich oder bin ich viel drüber, bin ich viel drunter? Das heißt, das hat ja alles dann Auswirkungen. Muss ich mehr Einkommensteuer zahlen? Muss ich nachzahlen? Sollte ich vielleicht auch eine Einkommensteuer Vorauszahlungsanpassung machen. Das ist ja auch mal eine Frage, wenn ich weiß, ich werde dieses Jahr mehr verdienen, weil ich vielleicht umstrukturiert habe oder Events mit reinnehme oder, kann man sich auch mal überlegen zu sagen, sollte ich denn vielleicht meine Vorauszahlung anpassen? Also wirklich, also Steuer, holt euch da einen guten Steuerberater oder eine Buchhalterin, die eure Buchhaltung macht, die euch wirklich da unterstützt. Weil da bin ich auch schon auf die Schnauze gefallen und inzwischen wirklich sehr gut aufgestellt, was das angeht, weil das ist wirklich da, das ist, wenn so ein Brief nach Hause kommt, ich hatte das damals mit meinem Ex, der hat nur mit 11.000 Euro Nachzahlung gerechnet und es kam 21.000 und
Ach du
der hat
Scheiße.
zu Hause den Kopf in den Sand gesteckt und wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und wir waren damals einfach auch schlecht beraten. Ich weiß das auch nicht alles einfach so. Ich habe nicht BWL studiert. Ich bin da wirklich absoluter ja, Noob. Aber ich habe mich einfach im Laufe der letzten Jahre damit auseinandergesetzt. Und deswegen weiß ich, wie wichtig das ist.
Ja, und man kann, also ich weiß es in der Firma meines Mannes, weil die halt auch andere Zahlen machen, also die machen mehr Umsatz und dass du zum Beispiel beim Steuerberater, der ganz andere Möglichkeiten hat, dir Tipps zu geben. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, ich muss jetzt auf einmal eine riesen Einkommensteuer zahlen, dann gibt es und eine Vorauszahlung leisten, die ich vielleicht ja noch gar nicht habe. Die hatten das auch mal, die hatten ein Jahr so einen riesen Auftrag und sollten dann direkt auch für alle Jahre da irgendwas vorauszahlen, dass er dann gesagt hat, okay, der Steuerberater kann das dann besser begründen, ne, dass es nur ein einmaliges Jahr war oder es wird eine größere Anschaffung getätigt, dass die da geplant ist. Deshalb kann man die Steuervorauszahlung dann ein bisschen runterrechnen. Und das weiß man halt als Privatmann nicht. Dafür braucht man auf jeden Fall einen Steuerberater.
Ja.
Du hast eben gesagt, du hast ja prinzipiell recht. Man hat natürlich eine Freigrenze bei der Einkommensteuer. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man da drüber geht, muss man ja trotzdem das Einkommen versteuern mit
Ich
diesen
meine den
20%. Ach
Gewerbesteuerfreibetrag.
so, den Gewerbesteuer. Ja, bei der Einkommensteuer hast du ja auch einen gewissen Freibetrag. Aber
Ja.
ich weiß nicht, ob man müsste das halt mal einfach eben. Wichtig ist, dass ihr das im Kopf habt, dass das kommt und dass ihr euch informiert, ab wann das kommt. Und dass ihr gerade in den ersten Jahren genau guckt, bleibe ich unter dem Radar, ne? Bleibe ich da drunter? Und das, was Claudia schon sagt, nehmt euch dann einen Steuerberater, der euch hilft. Und je frühzeitiger man die Buchungen halt selber macht, also im Idealfall natürlich immer direkt am Monatsanfang den Vormonat eingibt, dass man selber seine Zahlen kennt und dann genau sieht, okay, ich komme jetzt da drüber und ich muss jetzt was zur Seite legen. Und dann kann der Steuerberater euch auch am Jahresende sagen, pass auf, wenn du das wieder verdienst oder wie auch immer oder mehr verdienst, dann kommt das und das auf dich zu. Also irgendwann kann man es ja selber machen. Aber am Anfang, denke ich, ist es schon eine Riesenhilfe, ja, mit dem Steuerberater zu arbeiten.
Definitiv.
Also ich kenne
Definitiv.
mehrere, denen das passiert ist mit dieser Einkommensteuer und diesen Vorauszahlungen,
Ja.
die man völlig unterschätzt. Und da gibt es ganz viele, die dann da echt. Ja, wenn man keine Familie hat, die einen da unterstützt oder Kredit kriegst du auch als Selbstständiger nicht.
Eher
Ganz,
schwieriger.
ja, ganz problematisch.
Ja.
Okay.
Gut. Neben der Steuer haben wir
Genau.
Handwerkskammer.
Genau, wir müssen die Handwerks, also man muss diese Beträge sich einfach raussuchen und gucken, was da kommt. Das ist eure Arbeit. Ihr müsst einfach, wir sagen euch nur, woran ihr denken müsst. wo habe ich denn jetzt meinen tollen Zettel? Genau. Die Steuern, ganz wichtig, haben wir angesprochen. Dann, ich habe meinen Zettel verlegt.
Handwerkskammer, dann haben wir geschäftliche Versicherungen wie Equipmentversicherung, Betriebshaftpflicht. Was gibt es denn da noch?
Hier die genau, Betriebshaftpflicht. Ich habe noch so eine Geschäftsausstattungsversicherung, die meinen Laden
Genau.
schützt.
Genau.
Und ja, das ist auch ganz wichtig. Was haben wir denn noch? Wir haben doch so einiges. Ach so, die ja, Rentenversicherung und Krankenkasse sind ja
Krankenkasse
auch.
würde ich aber jetzt eigentlich zu meinen zählt zu meinen privaten Ausgaben, gell?
Ja, das stimmt. Das, wenn es da mitkalkuliert, aber ich habe jetzt gedacht, klar, sicher ist sie natürlich, gehört damit. Da müsst ihr dann auch bei der Krankenkasse nochmal von eurem Gesamteinkommen, bist du gesetzlich oder privat? Auch privat, ne?
Privat.
Genau, das müsst ihr euch rechnen. Ich sage mal, wenn ihr jung und gesund seid, solltet ihr euch in die Privaten mal reinschnuppern, weil mir war immer wichtig, dass ich nicht nachher so eine riesen Nachzahlung leisten muss und nochmal von allem was wegtun muss, sondern sich jeden Monat einfach ein festen Betrag bezahle, aber im Alter kommt er natürlich da sehr hoch, muss man rechnen. Genau.
Ich glaube, auch da ist es sinnvoll, sich jemanden zu holen, der davon Ahnung hat, der wirklich sich mit Versicherungen auskennt, weil man kann ja auch vorbeugen, dass man im Alter nicht unbedingt die hohen Beträge hat, um das vielleicht kurz anzuschneiden, bei einer privaten Versicherung, der größte Unterschied erstmal für den Versicherungsnehmer ist ja, dass die Privatversicherung nicht am Umsatz und am Gewinn gemessen wird und die gesetzliche Versicherung eben schon. Und bei der gesetzlichen Versicherung kommst du relativ schnell auf den Höchstbetrag, der inzwischen bei 1200 Euro liegt.
Mhm.
Und das ist viel für eine Krankenversicherung.
Ja.
Und noch dazu hast du weniger Leistung, aber das ist jetzt mal auf dem anderen Zettel. Wenn ich mich jetzt privat versichere, mit einem Tarif, wo du ungefähr 400-500 Euro im Monat zahlst und vielleicht noch einen gewissen Selbstbeteiligungssatz hast, dann bist du da schon mal deutlich drunter, hast mehr Leistung und kannst dann natürlich noch schauen, dass du einen Tarif wählst, der vielleicht im Alter sogar die Beiträge noch niedriger werden oder dass du noch auf ein anderes Konto irgendwo was ansparst, in einen Fonds ansparst, dass du dann fürs Alter diese Beträge für die private Krankenversicherung eben dann auch noch stemmen kannst, weil die eben dann nicht im Alter wieder sinkt. Die gesetzliche sinkt, weil du im Alter wahrscheinlich nicht mehr so viel verdienst und die private bleibt aber. Und das ist eigentlich so der große Unterschied, finde ich, zwischen diesen beiden Versicherungen.
Absolut. Gut, dass du es aufgeklärt hast.
Ja.
Genau. Ich habe hier nochmal meine Liste, also das haben wir jetzt alles besprochen. Und dann kommen, was ich super wichtig finde, also ich meine, dass wir jetzt natürlich, wenn wir alles, was wir uns an Equipment dann vielleicht zum Start der Selbstständigkeit, wenn wir zum Beispiel Studio anmieten oder eine Assistentin direkt haben, das müssen wir natürlich auch alles berücksichtigen, aber was, glaube ich, ganz oft vergessen wird, ist, dass euer Equipment auch in die Preiskalkulation mit rein muss.
Ja.
Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe das selber eben mal wieder gerechnet und kostet die Z9 8.000 Euro aktuell ungefähr?
Nein, 6.
Okay, ich habe jetzt mit 8 gerechnet, dann gehen wir mal von der die 5 aus, die war teurer. eine Sache, ich kenne das von meinem Mann, der hat ja große Drucker und für die Werbetechnik und der kalkuliert ja tatsächlich das auch alles immer mit in seine Drucke ein, so neben seinem Stundenhonorar. Und der sagte dann damals auch, hast du denn den Verschleiß oder die Bilderanzahl mal gerechnet? Da habe ich gedacht, der spinnt, aber er hat natürlich recht. So, jetzt müsst ihr mal rechnen, ihr kauft jetzt vielleicht nicht alle 4 Jahre eine Kamera, aber ich habe es jetzt einfach mal hochgerechnet, wenn eure Kamera 8.000 Euro kostet, dann kann man sagen, ihr macht da 400.000-500.000 Bilder mit. Mit Sicherheit wird dann irgendwann mal entweder eine neue einziehen oder ihr werdet ein Verschleißteil austauschen müssen. Damals war es ja noch die Spiegelmechanik, die haben wir ja jetzt nicht mehr. Aber da geht ja mal irgendwas kaputt. So. Also müsste man eigentlich rechnen, dass man so eine Kamera, die vielleicht 8.000 Euro kostet, sich so in 4, 5 Jahren über eure Bildanzahlen, die ihr macht, mitkalkuliert, damit ihr das auch wieder reinbekommt. Und da könnt ihr zum Beispiel rechnen, wenn ihr das mal diese 8.000 Euro aufteilt auf 400.000 Bilder, habt ihr gerade mal einen Bildpreis von 0,02 Euro. Und das klingt halt jetzt total wenig. Wenn ich jetzt aber überlege, man macht bei so einem Pferdeshooting vielleicht mal eben 1.000 Bilder, dann sind das 20 Euro. So, ich habe das jetzt natürlich sehr hoch gerechnet, ist mir schon klar, aber ihr müsst eigentlich deshalb alleine schon nur für eure Kamera diese 10, 20 Euro bei jedem Shooting mit aufrechnen. So. Und das ist ja genauso, wie Claudia eben schon sagte, mit dem PC oder anderen Dingen. Und dass ihr natürlich noch mehr Verschleißteile habt, wie Objektive oder eine Studioausrüstung oder.
Speicherkarten, Akkus, es ist ja egal, wo.
Genau.
Also ja.
Ja, wir haben natürlich das Glück, dass das meiste an Equipment einfach super langlebig ist, aber man darf nicht vergessen, es kommt mal eine neue Version raus oder es geht doch vielleicht mal was kaputt und es lohnt sich nicht. Also man muss es einfach im Kopf haben. Man muss sich nicht jedes Objektiv wahrscheinlich in Shooting mit einrechnen, aber so einen guten, Ja, müsste eigentlich fast ein Fuffi mit reinhauen, aber macht natürlich keiner. Es legt sich auch keiner zur Seite, aber ihr solltet es machen, weil sonst ist irgendwann das Geld einfach nicht mehr da.
Weil es kann ja auch sein, dass die Kamera nach 400.000 Auslösungen kaputt geht. Es kann ja auch sein, dass du nicht nur nach 400.000 Auslösungen sagst, jetzt hätte ich gerne neue oder die vielleicht doch nochmal 400.000 Auslösungen funktioniert. Es kann ja auch sein, dass wirklich etwas kaputt geht nach der Zeit, für die sie ausgelegt ist. Und dann brauchst du das Geld. Dann ist es ja nicht mehr die Frage mit nice to have, sondern wo kriege ich jetzt die Kohle her, weil ohne Kamera geht nichts mehr. Und dann muss man überlegen, dass es eigentlich auch sinnvoll ist, noch eine Backup-Kamera zu haben. Schande über mein Haupt, ich habe im Moment keine mehr.
Hast du alles Spiegellose abgegeben?
Ja, ich habe echt, also das Graphen lange ich nicht mehr
nicht Spiegellose, das Spiegel-Equipment. Ja. Nee, das habe ich mich nicht getraut. Ich habe tatsächlich, also ich habe nur ein Objektiv im Moment auf der Z und alles andere mache ich mit Adapter. Und ich habe halt noch die D5 im Schrank.
Ich habe nur die Z9 und ich habe 2 Z-Objektive, die Rest auch mit Adapter. Aber ich habe, als ich das erste Mal mit der Z9 fotografiert habe und danach meine D850 in der Hand gehabt habe, habe ich gesagt, wenn meine Kamera kaputt geht, dann gehe ich morgen zu Nikon und leihe mir eine und lass meine reparieren oder kaufe eine neue oder so. Also.
Okay, also ja, ihr seht, wenn ihr die Preise wie Claudia kalkuliert, dann könnt ihr ganz einfach morgen in den Laden gehen und euch eine neue kaufen. Ich würde gerade ganz dicke Backen machen, wenn die kaputt geht.
Also es wäre jetzt gerade auch nicht ganz so lustig, aber ich habe auf jeden Fall keine Backup-Kamera mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darf sich jetzt jeder selber überlegen.
Ja, also auch da der Tipp, wenn ihr, auch wenn es am Anfang ein bisschen eng ist, ihr bekommt ja nicht mehr so viel für eure Gebrauchten mit so viel Auslösung. Und ich bin auch immer hingegangen und habe mir die in den Schrank gelegt. Gerade wenn man Hochzeiten oder gewerbliche, also ich finde es immer noch was anderes, ob ich jetzt einen großen Kunden habe, ne, und ich fahre jetzt irgendwo, weiß ich nicht, nach Buxtehude und mache für den Werbeaufnahmen und mir geht dann meine einzige Kamera kaputt. Oder ob mir das natürlich auch beim Privatkunden ärgerlich, aber es ist einfach noch was anderes.
Ja. Und, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir die Z8 hole, noch als Backup-Gerät, weil die schön handlich ist, schön handlicher ein bisschen.
Ich habe mich da, ehrlich gesagt, noch gar nicht schlau gemacht. Ich habe die Tage mal geguckt, ob wird wahrscheinlich noch dauern, ob mal irgendwann ein Nachfolger von der Z9 kommt. Aber wer weiß, was ich da wieder anlegen muss.
Genau, das Doppelte wahrscheinlich. Aber gut, weiter.
Ja, leidiges Thema, genau. Also, ihr müsst, wie gesagt, von allem eigentlich, was ihr braucht, auch für Neuanschaffungen und den Verschleiß eures Equipments, das muss ihr wirklich realistisch mit einrechnen.
Das müsst ihr, und warum musst du das einrechnen? Weil am Ende ja nicht der Sinn ist, dass du selber eigentlich alles kaufst dafür, dass du diese Dienstleistung für andere anbieten kannst. Und am Ende sollte es ja wirklich so sein, dass sich das alles trägt.
Genau.
Ja. Und somit musst du auch dein ganzes Equipment so umlegen, dass am Ende du von dem Geld natürlich auch wieder was Neues bezahlst und nicht vielleicht an deine Privatreserve musst, sondern dass sich das alles über deinen Umsatz in deinem Geschäft so ergibt, dass du dann wieder Neuanschaffungen machen kannst.
Genau. Ja, genau. Ja. Ja, so sieht das aus. Also ich kann ein Lied davon singen, wie es ist, halt sehr, sehr viel zu arbeiten. Nicht, dass die Kalkulation nicht so funktioniert hat. Also das, was wir euch jetzt hier erzählen, ist natürlich theoretisch alles total einfach und klingt super strukturiert. Wir wissen aber, glaube ich, auch alle, dass es in der Umsetzung nicht so einfach ist und es wird passieren, dass wir uns 10.000 Euro auf Seite gelegt haben, hart erspart und die dann eben nicht komplett fürs Finanzamt halten, sondern es geht was kaputt oder. Und ich glaube, wir haben alle, die länger selbstständig sind oder ja schon mal erlebt, dass wir schlaflose Nächte haben, weil wir wissen, da kommt irgendwas oder ich brauche irgendwas und man weiß gerade nicht, wo man es hernehmen soll. Man kann da einfach nur sagen, wie man es im Idealfall macht. Und dass ihr euch da wirklich, weiß ich nicht, ein Unterkonto anlegt. Mein Mann macht das auch so. Der hat wirklich so ein Unterkonto Finanzamt, wo er am Monatsende sagt, okay, ich lege das schon mal beiseite und spare mir das weg, dass am Ende nicht der dicke Hammer kommt. Und ein Steuerberater kann euch da auf jeden Fall vor vielem schützen.
Das stimmt.
Ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir jetzt überhaupt irgendeinen Punkt vergessen haben.
Ja, ich schon.
Ja.
Wir haben den ganz großen Punkt vergessen, dass in die Kalkulation unbedingt der Punkt Erfahrung rein muss.
Stimmt.
Ja. Ja. Und das sage ich so, weil oftmals, finde ich, wird einfach nur erzählt, du musst, also übertrieben gesagt, aber du musst 500 Euro nehmen für ein Shooting, damit du überhaupt rentabel bist. Aber was ganz oft vergessen wird, ist, was bietet denn der Fotograf eigentlich? Ich kann ja nicht sagen, du musst einfach grundsätzlich den und den Preis nehmen, wenn du von der Erfahrung her gar nicht so weit bist, dass du das leisten kannst, was du eigentlich anbietest. Das heißt, wenn ich Fotograf bin und als Dienstleister arbeite, dann muss ich zu 100% sagen können, egal wo ich morgen hinfahre, weil gerade als Pferde- und Tierfotograf haben wir immer andere Leute, andere Locations, andere Wesen, das heißt Hunde und deren Besitzer oder Pferde und deren Besitzer, Reitställe, Lichtsituationen und so weiter, die wir vorher noch nicht kennen. Und wir müssen dann aber funktionieren und abliefern können. Wir sind Dienstleister und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ob ich mich sicher fühle, die Wünsche meines Kunden zu erfüllen und auch professionell genug zu sein, zu sagen, das ist hier zum Beispiel nicht umsetzbar und einfach den Auftrag von A bis Z gut abzuwickeln. Auch den Service, den ich biete, auch die Kundenkommunikation. Das ist alles mein ganzes Auftreten nach außen, finde ich, ist wahnsinnig wichtig, auch dafür, wie sich am Ende mein Preis zusammensetzt. Ich kann ja nicht einen Preis von 500 Euro aufrufen und komme da an den Reitstall und sage, ja, das ist schön, dass Sie jetzt Fotos vor schwarzem Hintergrund haben wollen, aber ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hier machen soll.
Ja, absolut. Ja. Du bist so göttlich. Jetzt weißt du auch wieder, warum ich dich in diesen Podcast eingeladen habe, weil du das so perfekt formulierst. Und genau so ist das auch. Am Anfang überspielt man dieses Wissen, also dieses Nichtwissen ja auch einfach gekonnt. Aber es ist so, wie du sagst, wenn ich kehre das auch nicht gerne so raus. Ne, auf meiner Homepage steht auch nicht, Nicole Schick hat 15 Jahre Erfahrung. So, ne, mache ich natürlich auch nicht. Aber trotzdem darf man sich das auch ein bisschen nicht nur in seine Kalkulation mit reinschreiben, man darf es halt auch vermarkten, weil es ist tatsächlich ein super Ding. Also ich würde sagen, so wie du schon sagst, man muss halt auch die Größe haben zu sagen, ich habe das regelmäßig im Studio mit den Hunden, dass ich sagen muss, passt mal auf, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ihr könnt es mir glauben, ich habe schon so viele Hunde fotografiert, wir tun dem Hund jetzt einfach keinen Gefallen, wir brechen das jetzt ab. So, und das hätte ich mich vielleicht früher auch nicht so getraut. Und ich habe ja gesagt, neben der Erfahrung, die dir halt so super wichtig ist, finde ich halt auch das Equipment super wichtig. Jetzt kann natürlich sagen, okay, ein guter Fotograf kann mit jedem Equipment gute Bilder machen. Ich kann aus den Workshops, die ich gegeben habe, wenn ich kleinere Kameras in der Hand habe, sagen, nee, das kann ich nicht. Aber es ist einfach, auch wenn es nicht jeder Kunde sieht, ein erheblicher Unterschied, ob ich eine Kamera für 400 Euro habe oder ob ich eine Kamera für 4.000 Euro habe. Und ich finde, auch da muss man ganz fair sagen, das auch muss in meine Preiskalkulation mit eingehen. Habe ich professionelles Equipment? Es muss jetzt vielleicht nicht immer High-End sein, aber was biete ich da meinem Kunden? Genau, was Gescheites. Und wie ist meine Erfahrung? Und an dem wächst auch euer Preis. Muss er eigentlich wachsen? Ja. Eigentlich wäre ich unbezahlbar, Claudia. Du auch.
Ja.
Aber es ist so, wie du sagst. Ich glaube, dass so ein bisschen, ja wieder, ich weiß, ich wollte nicht mehr darüber reden, aber dass es ja auch so ein bisschen diese Business-Coaching-Masche ist, die ja aktuell gerade überall herkommt. So nach dem Motto, scheißegal, was für ein Produkt du bietest. Ne?
Du kannst es verkaufen.
Du musst es nur verkaufen. Ne? Ja. Du kannst. Und glaub mir, es funktioniert nicht. So.
Nein, es funktioniert nicht, weil du ja auch von deinen, also das Wichtigste für dich selber, dass du ja wächst in deiner Fotografie, ist ja vor allem auch die zufriedenen Kunden. Also es gibt ja für dich keine bessere Werbung als deine zufriedenen Kunden. Das sind ja, ich würde sagen, das macht 90% die Weiterempfehlung aus, dass ja deine Leistung, dass die überzeugt. Und jetzt kannst du natürlich vielleicht 3 Shootings für 500 Euro verkaufen oder für wie viel Geld auch immer, wenn die 3 unzufrieden sind, dann ja. Also schlechte Mundpropaganda geht halt auch immer noch mal schneller rum als gute.
Ja, absolut.
Man sagt immer, für einen schlechten Kunden brauchst du 10 gute.
Ja, absolut. Ich suche zu dem Thema gerade noch einen Text, den mir die Tage jemand geschickt hat. Das ist wohl aktuell so absolut ja, Trend kann man nicht sagen, aber dass es so in den Köpfen der neu einsteigenden Fotografen, Tierfotografen ist, dass die sich einfach unfassbar teuer anbieten müssen. So, dass, also daran siehst du, dass das schon gefruchtet hat, diese bescheuerte Masche, ja. Dass die Leute sagen, also du musst so hoch starten, sonst taugst du nichts. Und wenn du was werden willst, dann musst du dich verkaufen und dann musst du so ein bisschen kommunizieren, als wärst du der Nabel
der Welt.
Finde ich
halt so schwierig, das finde ich so schwierig, weil ich finde, du musst nicht verkaufen. Du musst einfach durch jahrelange Arbeit, durch gleichbleibende Leistung, durch gleichbleibende Qualität, die du zeigst, die du ablieferst, zeigen, was du kannst und dementsprechend bist du auch deinen Preis wert. Aber was bringt dir das denn, wenn am Ende dein Kunde nicht zufrieden ist? Weißt du, das gefühlt jeder dritte Kunde, den ich habe, mir von einem Shooting erzählt, das er vorher hatte, das eine Katastrophe war.
Krass, okay.
Ich habe wirklich ganz, ganz viele schlechte Erfahrungsberichte, auch von namenhaften Fotografen, wo ich mir am Ende denke so, okay, weißt du, da ist das ganz reelle Leben was ganz anderes, wie dann online suggeriert wird. Da kommen keine Bilder, die Touren werden abgesagt, es dauert viel länger als vereinbart und ich rede jetzt nicht davon, dass man mal krank wird und sich irgendwas verlängert, sondern wirklich absolut nicht kundenfreundlich. Und das ist ja auch das, was ich auch in Social Media ganz oft lese unter irgendwelchen Kommentaren, dass die Fotografen da teilweise mit, da kommt ein Kunde und sagt, es passt ihm an den Fotos am Ende irgendwas nicht. Und dann kommen da Kommentare mit, ja, das ist aber dein Stil, da hat der Kunde jetzt aber Pech gehabt. Ja. Jo, aber da könnte man nochmal einen extra Podcast aufnehmen.
Zumindest absolut, zum Thema Kundenfreundlichkeit, ja. Genau, sehe ich ja, genauso. Ja.
Dass Erfahrung und Service, den man bietet, auch den Preis rechtfertigen muss. Und wenn ich einfach nicht sicher bin in dem, was ich tue und selbst noch überlegen muss, welche Einstellung ich wähle oder, keine Ahnung, aus Versehen eine falsche Verschlusszeit gewählt habe, tut mir leid, ganz ehrlich, dann bitte geh noch üben. Und wenn du noch üben musst, dann nimm am besten gar kein Geld für dein Fotoshooting.
Genau, Claudia hat es auf den Punkt gebracht. Jo. Ich hätte es jetzt charmanter formuliert als du, aber... Aber es ist so, natürlich. Ja. Und das gibt euch ja auch da einfach die Sicherheit. Ne? Und wenn er dann sagt, ich fühle mich da jetzt mit gut und ich kann gute Ergebnisse erzielen oder ich bin wieder besser geworden, ich habe vielleicht ein paar Workshops gemacht oder ich habe super viel Erfahrung gesammelt, ich habe wieder neue Bilder, die ich in meinem Portfolio stellen kann und vielleicht neue Equipment oder, dann macht ja die Preiserhöhung auch einfach dann viel mehr Sinn und viel mehr Spaß. Ja, genau so ist das.
Würde ich jetzt auch gerne noch kurz was sagen, weil du gerade sagtest, du hast neue Fotos fürs Portfolio. Ich hoffe, dass die meisten dieser Fotos gerade bei Anfängern eher von eigenen TFP-Shootings kommen. Auch ich mache liebend gerne und biete Portfoliotage an. Und ich freue mich, wenn ihr alle zu mir kommt, weil ich habe für euch die wunderbarsten, tollsten Locations und Pferde und noch dazu Wissensvermittlung rund um die Rasse. Aber... es ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Portfolios dann wahnsinnig voll mit Fotos sind, nur von Portfoliotagen, weil das suggeriert ja auch dem Kunden, der dich vielleicht buchen möchte, dass du das alleine kannst. Und das weiß der Kunde ja nicht, dass du ja nur mit fotografiert hast. Und dann, finde ich, muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, dass man schaut, dass sich das so ein bisschen die Waage hält oder dass man selber weiß, ich könnte das auch.
Sehr guter sonst, Punkt. Ja,
ja
sehr guter
ist natürlich Punkt. Jetzt auch ein bisschen ab vom Thema, aber dein Satz hat mich da so ein bisschen drauf gebracht. Ich liebe meine Portfoliotage, weil ich den Austausch mag, weil ich es liebe, dass die bei mir dann Feuer und Flamme für die Motive sind. Aber es birgt auch einige Gefahren und das sage ich auch auf meinen Portfoliotagen.
Finde ich super wichtig. Ist mir auch jetzt die Tage ein paar Mal aufgefallen. Ich habe ja viele auch Bewerbungen fürs Bildarchiv und da ist mir, also man kennt ja die Locations und ich weiß ja, okay, das ist bestimmt Portfoliotag XY und dann sehe ich tatsächlich auch viele, die wirklich reines Portfoliotag-Portfolio haben. Genau, ich muss mal eben meinen Kleiner weinen. Eine Sekunde.
Ja.
So, sorry ihr Lieben, das war nochmal mein Kleiner. Wir sind jetzt aber eigentlich auch am Ende angelangt zu unserem Thema, was gehört alles so für uns in die Preiskalkulation beim Eintritt ins Nebengewerbe oder dann auch später in die Selbstständigkeit. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen was aufgezeigt. Claudia und ich, wir starten jetzt direkt in den zweiten Teil. Deswegen mache ich jetzt an dem Punkt einfach mal ein kurzes Tschö, bevor wir wieder Hallo sagen.
Sehr gut.
Erstmal an der Stelle Tschö und hört bitte auch gleich in den zweiten Teil.
Bis dann. Servus.